So, irgendwann. Oh, klappt es doch nicht. Ich habe heute noch Zeit, es zu üben. Ich begrüße euch alle ganz herzlich. Und ich begrüße auch alle diejenigen, die jetzt oder später heute am Tag zu Hause über den Bildschirm diesen Gottesdienst oder auch im Laufe der Woche miterleben werden. Denen, die jetzt noch zu Hause sind, möchte ich heute mal sagen, wir vermissen euch. Und wir freuen uns. Wir freuen uns, wenn unsere Schar hier auch wieder weiter wachsen kann und noch mehr Menschen kommen können. Schön, dass du heute Morgen da bist. Und schön, dass wir diesen Gottesdienst miteinander feiern können. Ich habe Jessica Witkowski, die die Deko gemacht hat, gebeten, heute irgendetwas mit Sonnenblumen zu machen. Und ich weiß nicht, wer von euch in der Nähe von so einem Sonnenblumenfeld wohnt. Es gibt ja mehrere inzwischen. Und wenn man an so einem Feld entlang geht und die Sonne scheint, anders als es heute ist, dann sieht man, dass sich die Köpfe der Sonnenblumen immer so zur Sonne ausrichten. Und ich finde, das ist einfach ein wunderschönes Bild dafür. Die Sonnenblume richtet sich nach der Sonne aus. Und wenn ich mir so überlege, was ich in dieser vergangenen Woche an Nachrichten gehört habe, was in unserer Welt passiert, was in unserem persönlichen Leben passiert, was in unserer Gemeinde passiert, dann denke ich, alles um mich herum ist unsicher und wankt. Und es gibt so viel Schmerz und so viel Leid und so viel Kummer. Aber ich möchte es machen wie die Sonnenblume. Und ich finde, das ist so für mich auch jetzt in dieser ganzen langen Corona-Zeit diese Haltung, die ich üben möchte. Ich möchte mich immer wieder ausrichten wie die Sonnenblume nach der Sonne, dass ich mich ausrichte nach Gott, nach seiner Liebe, die völlig unabhängig ist von dem, was gerade aktuell passiert. Und dass ich seine Liebe auftanken kann, dass ich an seiner Sicherheit mich festhalten kann. Denn er ist derjenige, der vor allem war und noch nach allem sein wird. In diesem Zusammenhang ist mir der Psalm 121 besonders wichtig. Und ich möchte euch zum Anfang dieses Gottesdienstes die ersten 5 Verse davon vorlesen. Ich blick hinauf zu deinen Bergen, denn ich erwarte nur von oben meine Hilfe. Ja, meine Hilfe kommt von Gott allein. Er ist der Herr, der alle Himmel und die Erde schuf. Und dieser Herr lässt es nicht zu, dass du zu Fall kommst. Nie schläft er, der dich stets behütet. Der Herr, er ist der Beschützer Israels. Nie schläft er und auch heute schläft er nicht. Und denk daran, er sorgt für dich, ja auch für dich. Der Herr ist selbst bei dir und er hält seine Segenshand auch über dich. Er ist dein Herr, dein treuer Wächter, der dich gern und gut behütet. Und du? Du bist geborgen unterm Schatten seiner Flügel. Ich möchte für uns, mit uns beten und bitte euch, dazu aufzustehen. Guter Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, wir stehen jetzt hier vor dir. Und wenn wir etwas sicher wissen, ist es, dass wir deine Sicherheit brauchen. Die Geborgenheit unter dem Schatten deiner Flügel. Wir brauchen deine Hilfe. Wir brauchen dein Eingreifen. Und vor allem brauchen wir deine Liebe. Und du lädst uns ein, heute Morgen ganz besonders jetzt in dieser Zeit, dass du uns das alles schenken möchtest, jetzt in diesem Moment und an jedem neuen Tag. Du bist hier und wir feiern Gottesdienst mit dir, für dich, für uns. Und dafür danken wir dir. Und wir bitten dich um deinen Segen für diese Zeit jetzt, die wir gemeinsam hier sind. Um deinen Segen für die Kinder im Kindergottesdienst, für BU und andere Gruppen. Wir bitten auch um deinen Segen für andere Menschen, die sich in deinem Namen versammeln. Und besonders für die, die das unter ganz schwierigen Bedingungen tun. Danke, dass du, der große und allmächtige Gott, uns heute begegnen willst. Amen.
Liebe Gemeinde, ich muss euch leider eine ganz traurige Ansage machen. Mit tiefem Schmerz, bitterer Trauer und Ratlosigkeit nehmen wir Anteil an dem tragischen Verlust unserer Hauseltern Jackie und Simon Pischowiak. Am 24. August ist ihre liebe 1,5-jährige Tochter Ava Luise völlig unerwartet gestorben. Ich bitte die Gemeinde, zu einer Schweigeminute aufzustehen. Das Leid von Jackie und Simon, aber auch das Leid ihrer Jungs und der Großeltern und der Angehörigen, dieses Leid können wir nicht in Worte fassen. Doch wir sind zur Fürbitte für sie aufgerufen und sei es auch nur dein ohnmächtiges Schweigen vor dem Gott, von dem wir eben hörten, von seiner Größe und Liebe. In Römer 8, Vers 26 heißt es: Denn ebenso seufzen wie wir und stöhnt der Heilige Geist Gottes, der uns zur Hilfe kommt. Wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, aber der Geist selbst vertritt uns aufs Beste mit unaussprechlichem Seufzen. In der äußersten Not glauben wir die Liebe unseres Herrn, Jesus Christus, des Herrn, der die Kinder segnete, ihre kleinen, schwachen Körper und ihr schlichtes, vertrauten, berührten sein Herz. Und das ist heute unsere Zuversicht. Ava Luise lebt fort in den Armen Jesu. Herr Jesus Christus, das ist unsere Zuversicht, dass du die Ava Luise in deine Arme geschlossen hast und zu dir genommen. Wir begreifen das nicht. Wir suchen nicht nach Erklärungen und zittern darüber die Knie und es stockt der Atem. Danke, Heiliger Geist, dass du uns beim Vater vertrittst mit Worten, die wir nicht auszusprechen vermögen. Schweigend stehen wir vor dir, betend. trauernd und bitten dich, lieber Gott, um dein Erbarmen, dass du tröstest, wie nur du zu trösten vermagst. Sei mit Jackie und Simon und der ganzen Familie in besonderer Weise, Herr. Darum bitten wir dich, um deiner Liebe willen. Amen. Wir nehmen wieder Platz.
Ich möchte für Ava eine Kerze anzünden und denke, dieses Licht ist ein Zeichen dafür, dass dieses kleine Mädchen, das auch durch Corona ja kaum hier in unserer Gemeinde sein konnte, trotzdem zu uns gehört, so wie ihre Eltern, Jackie und Simon und auch Leon und Alex und die ganze Familie. Und vielleicht lasst ihr euch daran erinnern, auch im Laufe der Woche und der nächsten Wochen und Monate, dass ihr für sie betet und dass wir durch unsere Gebete ein Stück der Liebe zeigen und der Verbundenheit, die wir mit ihnen haben. Wir haben heute ein Thema, wo ich erst gedacht habe, boah, wie passt das zu so einem schrecklichen Ereignis? Aber dann dachte ich mir, es ist eigentlich genau ein passendes Thema. Heilsam miteinander reden. Und das ist gerade dann wichtig, wenn Menschen so unendlichen Schmerz erleben und so großes Leid. Aber ich glaube auch in vielen anderen Situationen. Und ich bitte jetzt Raimund um das erste Foto. Das ist auch so ein Bild, was wir in den letzten Wochen häufig gesehen haben. Waldbrände, Flächenbrände. Und so ein extremer Waldbrand kann durch eine gedankenlos weggeworfene Zigarettenkippe ausgelöst werden. Und wenn wir reden und an unsere Zunge denken, kann manchmal ein einziges, unbedacht gesagtes Wort wirken wie ein Waldbrand. Es macht ganz viel kaputt und es hinterlässt Trauer, Asche, Ratlosigkeit. Aber unsere Zunge können wir auch anders benutzen. Heilsam. Es gibt heilsame Worte. Und ein Synonym-Wörterbuch hat mal ganz viele Bedeutungen von heilsam in dieser Cloud zusammengestellt. Worte können wohltun und Worte können auch helfen. Dazu wird uns Arne Völkel heute in der Predigt einiges sagen. Wir hören jetzt ein Lied der Band, das uns auch weiter einstimmt auf dieses Thema und danach die Predigt.
Schwester, müde vom Streit, Mann gegen Frau und Jung gegen Alt. Liebe, die brannte, ist nun kalt.
Schwere Gedanken von uns geplagt, Worte so leicht in Zorn hingesagt, schweigende Leere, sinnloser Lärm, Menschen so nah und doch so fern. Komm, heile uns und mach uns neu, komm, tröste uns durch deinen Geist, komm, reinige uns, erneuere uns, o Herr.
Zum Heimgang von Ava Luise muss ich noch sagen, dass Ort und Zeit der Beisetzung noch nicht feststehen. Heilsam miteinander reden, unser Thema. Und das bezieht sich, ihr erinnert euch, auf unser Sendschreiben, das 8. Sendschreiben. Wir gehen ja durch dieses Jahr und beschauen uns Sendschreiben, die wir als Gemeindeleitung von Gott gehört haben, als wesentliche Aspekte unseres Miteinanders. Ihr sagt, wir haben Werte, die uns wichtig sind, einander begegnen und geistlich wachsen. Und ihr habt recht damit. Ihr seid mein Volk. Doch wie redet ihr übereinander, wie miteinander und wie und wann mit mir? Die Waldbrände am Mittelmeer, wir haben eben ein Bild davon gesehen, verdeutlichen uns in diesem Sommer die verheerenden Folgen eines unkontrollierten Feuers. Und vielleicht hatte der Apostel Jakobus ähnliche Brände vor Augen, als er an die Gemeinde schrieb: Eine kleine Flamme setzt eine ganze Welt in Brand. Weil dies nicht nur die Erfahrung in den Gemeinden des Neuen Testamentes war, sondern auch im Miteinander und Übereinanderreden unserer Gemeinden, hat der Bund Freier Evangelischer Gemeinden werteorientierte Spielregeln im Miteinander unserer Bundesgemeinschaft verfasst. Auf verschiedenen Ebenen werden sie miteinander bedacht. Und auf zwei Aspekte dieser wertorientierten Spielregeln für unser Miteinander bin ich in der letzten Predigt schon eingegangen. Wir glauben das Beste voneinander und wir wissen uns dem einen Herrn verpflichtet. Und wir beten füreinander. Ein guter Begleiter des Redens mit und untereinander ist das Gespräch mit Gott über die Dinge oder Menschen, die uns stark beschäftigen. Bei diesem Gedanken bin ich in meiner ersten Predigt zu diesem achten Sendschreiben Anfang des Monats stehen geblieben. Einander begegnen, sagte ich, und geistlich wachsen sind miteinander verknüpft. Ihr sagt, wir haben Werte, die uns wichtig sind. Einander begegnen und geistlich wachsen. Beides ist miteinander engst verknüpft. In Sprüche 15, Vers 4 heißt es, eine heilsame Zunge ist ein Baum des Lebens, aber eine lügenhafte bringt Herzleid. Eine heilsame Zunge ist ein Baum des Lebens, aber eine lügenhafte bringt Herzeleid. Am ehesten und spontan verbinden wir eine solche Haltung vermutlich mit dem seelsorgerlichen Gespräch. Eine Haltung der heilsamen Zunge. Wo anders soll das geschehen als im Seelsorgergespräch, wo man sich Auge in Auge gegenüber sitzt, wo man Zeit und Ruhe hat, um miteinander zu sprechen, zu hören und zu antworten. Ganz klar, hier in das Seelsorgegespräch gehört das heilsam miteinander reden hin. Das ist wahr. Da gehört es hin. Aber nicht nur dort allein. Du hast das bestimmt auch schon einmal gespürt. Wie wohl tut ein Wort zur rechten Zeit? Sprüche 15, Vers 23. Wie wohl tut ein Wort, ein heilsames Wort zur rechten Zeit? Ich glaube, jeder hat von uns schon einmal diese Erfahrung gemacht, wie aus einem Wort zu dir gesprochen, ein enormer Trost, eine Hilfe, eine Zuversicht, neue Hoffnung erwachsen sind. Und mancher von uns trägt solche Worte Gottes mit sich. Vielleicht hast du einen solchen Vers auch in deinem Kalender liegen oder kleben oder über deinem Schreibtisch oder im Wohnzimmer. Worte Gottes, die uns unmittelbar erreichen, die uns trösten, die heilsam sind zur rechten Zeit. Und das Besondere ist, dass Gott uns genau zutraut, solche Worte für Menschen sprechen zu können, dass er sie uns dann eingibt, wenn sie Not tun. Aber das andere ist ja auch wahr. Nicht so selten, dass uns ganz anderes ins Ohr kommt, dass uns ganz anderes gesagt wird. Und dazu nehme ich jetzt mal zwei weitere Punkte dieser werteorientierten Spielregeln des Bundes Freier Evangelischer Gemeinden in den Blick. Wir versuchen, heißt es da, wir versuchen, die Argumente des anderen zu verstehen und hören und orientieren uns in Diskussionen an den besten Argumenten zur Sache und sind bereit, unsere eigene Meinung zu hinterfragen. Und zweitens, wir respektieren vorhandene Strukturen, Leitungen und Entscheidungsabläufe. Zwei weitere Grundsätze neben den schon genannten, die wichtig sind für das heilsame, das gute Reden miteinander in Gemeinschaft und in unseren Gemeinden. Beides steht für das heilsame Reden, das nicht ausdrücklich im seelsorgerlichen Zusammenhang steht, sondern in den Gesprächen, die wir quasi zwischen Tür und Angel miteinander führen, die wir im Hauskreis miteinander führen, die wir am Telefon miteinander bereden oder wo immer wir uns begegnen. Und das sind ja die allermeisten der Gespräche, die wir führen. Also heilsam miteinander reden. Weshalb lohnt es sich, Streit zu vermeiden? Nun, Dauerstreit ist ungesund, weil er stresst. Dauerstreit ist ungesund, weil er stresst. Dann geht es darum, wer das Schweigen oder die Sprachlosigkeit länger durchhält. Und vielleicht kennst du auch solche Gespräche, vielleicht in der Familie, vielleicht in deiner Ehe mit den Kindern,
Wer hält das Schweigen in der Spannung unseres Stress am längsten durch? Wer hat den längsten Atem, die Sprachlosigkeit durchzuhalten? Und wer dann zuerst zu reden beginnt, der hat verloren. Der gesteht damit seine Schuld ein. Der hat damit den schwarzen Peter. Das ist ein ganz beklopptes Spiel, das Erwachsene aber vielfach spielen oder unter uns in Beziehungen, die wir miteinander haben, sehr häufig anzutreffen ist. Und natürlich ist das für niemanden gesund, denn Stress ist ungesund und das ist massiv innerer Stress, den du da aushältst. Und Beziehung geht darüber Stück für Stück und jeden Tag ein wenig mehr verloren. Es entsteht Vertrauensverlust. Das Vertrauen zueinander verliert sich immer mehr und es lähmt zunehmend das Miteinander. Irgendwann haben wir einander dann gar nichts mehr zu sagen. Dann sind es nur so ganz banale Dinge wie: Reich mir mal das Brot oder das Salz am Frühstückstisch. Oder es sind diese ganz einfachen Dinge: Geh mir mal aus dem Weg, lass mich mal durch, ich muss zu meinem Auto. Oder whatever. Vertrauensverlust unter uns lähmt das Miteinander. Und dadurch wird Gebet verhindert. Wer im Dauerstreit lebt, betet in der Regel nicht mehr. Du kannst das bei dir beobachten und du wirst feststellen, Stress verhindert Gebet und Streit im Herzen, Groll verhindert es auch. Stoßkraft der ganzen Gemeinde geht dadurch verloren. Und deswegen ist dieser Grundsatz, den hier die Bundesleitung aufgestellt hat, für unser Miteinander wichtig. Wir respektieren vorhandene Strukturen, Leitungen und Entscheidungsabläufe. Natürlich, nicht alles läuft in Gemeinde so, wie du es dir vielleicht vorstellst. Und dennoch brauchen wir Strukturen, wir brauchen Leitungsebenen und Entscheidungsabläufe. Und sie zu respektieren, trägt dazu bei, dass wir heilsam miteinander reden und nicht übereinander in scharfem Urteil herfallen. Das war, weshalb es sich lohnt, Streit zu vermeiden. Aber weshalb lohnt es sich denn nun, Konflikte zu bestehen? Das lohnt sich, weil jede Entwicklung Veränderung bedeutet. Ohne Auseinandersetzung ist Fortschritt undenkbar und Stillstand und Rückschritt unvermeidbar. Wenn wir uns nicht mehr miteinander auseinandersetzen, werden wir auch nicht zueinander kommen und finden. Und es gibt dann keinen Fortschritt unter uns. Es kommt zum Stillstand, zum Rückschritt. Miteinander reden ist der Weg und die Voraussetzung für Entwicklung. Macht das euch einmal an Kindern deutlich. Irgendwann fangen die Kinder mit diesen Vita-Worten an. Sie haben das Wort Nein entdeckt. Und sie entdecken dieses Wort Nein im Zusammenhang mit dem Wort Ich. Und Ich und Nein gehören zusammen. Warum? Weil sie in einer ganz wichtigen Entwicklungsphase sind. Jetzt reifen sie zur Eigenständigkeit heran. Und dann hast du als Eltern diese Phase des ewigen Warum und Ich irgendwann überstanden und dann kommt die nächste Phase, die der Pubertät. Und dann ist die Sehnsucht des jungen Menschen nach Freiheit und nach Selbstbestimmung ganz besonders ausgeprägt. Und jetzt gibt es ständig Auseinandersetzungen und es gibt ständig Streit und Nickeligkeit und ja und nein und ich mach nicht und ich will nicht. Und du ärgerst dich darüber. Habe ich auch. Aber mit Abstand sage ich, wie toll war doch diese Entwicklungsphase, die ich auch selber durchlaufen habe und du hast sie durchlaufen, sonst hättest du keine Persönlichkeit, sonst wärst du nicht der, der du bist. Und manch älterer Mensch stellt so mit 30, vielleicht sogar erst mit 40 Jahren fest, dass er diese Entwicklungsphase irgendwie verschlafen hat. Und dann geht das los mit dem Widerspruch und dem Nein und ich will nicht. Entwicklung bedeutet Veränderung und Auseinandersetzung gehört dazu. Die Sehnsucht nach Freiheit und Selbstbestimmung. Jede Veränderung bedeutet ein Lernen. Und das ist das Sinnvolle am Konflikt, weil wir dadurch lernen, indem wir Argumente des anderen verstehen lernen. Und dass wir lernen, uns an den besten Argumenten zur Sache zu orientieren und nicht an denen, die wir schon immer gehört haben und immer geglaubt. Erfahrung, ihr Lieben, steht gerade im religiösen Gespräch, in Gemeinde hoch im Kurs. Meine Erfahrung, deine Erfahrung. Erfahrung steht hoch im Kurs. Doch, ihr Lieben, Glaubenserfahrung unter uns darf Argumente nicht verdrängen. Glaubenserfahrung darf nicht Argumente zur Sache verdrängen. Es geht vielmehr darum, die Argumente zu wägen, zu diskutieren, auszutauschen. Glaubenserfahrung ist immer individuell und sie kann nicht unbedingt mit jedem anderen geteilt werden. Argumente aber sind universell. Sie kann ich prüfen und das ist ihr Vorteil und das ist die bleibende Notwendigkeit der Argumente auch in der Gemeinde und besonders da, wo es um den Glauben geht. Argumente des Glaubensgesprächs sind wichtig, denn sie bilden die Basis unseres Dialogs, nicht die individuellen Erfahrungen. Es gibt die Erwartung, auch in Gemeinde, dass jede Meinung und Anschauung unwidersprochen und unhinterfragt angenommen wird. Du sagst etwas und deine selbstverständliche Erwartung ist, das wird angenommen, respektiert, bleibt unerwidert, unwidersprochen. Aber dadurch, ihr Lieben, bauen wir keine stabilen Beziehungen im Miteinander. Bestandener Streit, gute Auseinandersetzung schmiedet zusammen und wiedergewonnene Einheit ehrt Gott. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir heilsam miteinander reden. In Beziehung miteinander zu treten, ist ein Wagnis. Es ist das Wagnis zwischen Harmonie und Disharmonie, zwischen Konsens und unterschiedlicher Meinung. Doch weil Konflikte zu den zwischenmenschlichen Beziehungen dazugehören, wie die Luft zum Atmen, können wir darauf nicht verzichten. Natürlich erscheint uns die Harmonie auf den ersten Blick immer als das Erstrebenswerte. Doch zu viel davon und ausschließlich Harmonie zu wollen, mündet ganz schnell in unreflektierter Selbstzufriedenheit. Wenn nur meine Erfahrung, wenn nur mein Denken zählt, dann bleibe ich bei mir, abgekapselt vom anderen. Dann habe ich vielleicht Harmonie mit mir selbst oder meinen lieben Frieden. Aber wir leiden dann die Selbstzufriedenheit der vielen und den Verlust der Gemeinschaft. Das macht einsam und es führt ganz häufig auch zur Belehrung des Gegenübers. Aber Belehrungen des anderen überzeugen nicht. Belehrungen schaffen Distanz. Und die wächst, diese Distanz, wenn du Gegenargumente unter den Verdacht des Angriffs stellst. Da kannst du selber einmal in dich hineinhören, was deine letzte Diskussion war und wie rasch wir dabei sind, das Gegenargument, das Widerwort als Angriff zu werten. Viel besser aber ist es, Argumente verstehen zu wollen, verstehen zu lernen. Also, weshalb denkst du so? Was ist dir wichtig? Was befürchtest du? Was willst du bewahren, wenn du diesen Gedanken führst? Was willst du für dich finden in deinen Überlegungen? Was möchtest du klären? Was möchtest du entdecken? Wenn wir so miteinander reden, werden wir einander viel besser verstehen. Und wir werden das Gegenargument nicht immer und immer wieder als Angriff werden. Wir stehen kurz vor einer Wahl. Und dieses Thema berührt natürlich auch dieses Thema, der Wahl. Ich möchte sagen, nicht die Demokratie und nicht der Dialog sind das Problem. Das gilt in der Gesellschaft genauso wie in der Gemeinde. Nicht der Dialog ist das Problem, nicht die Unterschiedlichkeit, sondern dass ungezählte Monologe geführt werden. Menschen sitzen in Talkrunden gegeneinander und reden total völlig aneinander vorbei. Jeder will nur seinen Text durchbringen. Monologe führen zu nichts. Da zählt kein Argument mehr. Da wird auch nicht hingehört. Und wenn unter uns auch nur das Eigenempfinden zählt, die persönliche Erfahrung, die fest zementierte Eigenüberzeugung, dann haben wir ein Problem. Je besser das Klima, desto mehr Möglichkeiten und Beziehungen die kritische Rückmeldung erlaubt. Und dafür möchte ich plädieren, weil ich das auch in unserer Gemeinde immer wieder doch miterlebe, dass Beziehung darunter leidet, dass jedes kritische Wort auf die Goldwaage gelegt wird und Beziehung zerbricht. Und dann resultiert daraus eine unendliche Gesprächsfolge, die zu keinen Ergebnissen führt. Häufig ist das so. Ich glaube, ein Indikator für gesunde Gemeinde ist eben dieses Klima, das die Möglichkeit des Widerspruchs, des Einspruchs, des Gegeneinander erlaubt und nicht verbietet. Der Wunsch, in einer Gruppe geborgen und sicher zu sein, ist groß. Und anfangs des Gottesdienstes hörten wir auch davon. Der Wunsch, in einer Gruppe, in der Gemeinde geborgen und sicher zu sein, ist groß. Aber Gemeinschaften, Vereine, Gemeinden und Parteien gelingt das immer weniger, dieses Bedürfnis nach Gemeinschaft und Sicherheit zu erfüllen. Und zugleich ist die Welt voller Konflikte, Kriege und Naturkatastrophen. Und deswegen halten wir unbedingt das gemeinsame Ziel im Auge. Worum geht es uns? Was ist unser Anliegen? Ist Christus die Mitte oder stellen wir uns selbst dahin? Wir erkennen, dass es Gemeinschaften, Vereine, Gemeinden und Parteien nicht mehr gelingt, diesen Wunsch nach Geborgenheit einer Gruppe zu erfüllen. Und mit Corona hat dieser Trend noch weiter zugenommen. Auch in Gemeinde haben wir uns voneinander entfernt. Und jetzt haben wir noch 3G-Regeln eingeführt in unserem Gottesdienst. Herzlichen Glückwunsch, du bist da. Andere wurden vorhin eingeladen. Warum 3G-Regeln? Wir haben 3G-Regeln zum Schutz unserer Gesundheit, zum Schutz aller eingeführt. Das Gefühl mag hier und da dies sein. Und vielleicht schaust du zu am Bildschirm und es ist dein Gefühl. Mit solchen Regeln werde ich aus der Gemeinde und Gemeinschaft ausgegrenzt, an den Rand geschoben. Mich wollen die nicht mehr, mir machen die Vorschriften. Ich weiß, dass mancher so fühlt. Aber das Argument sagt, wir schließen niemanden aus der Mitte unserer Gemeinde aus. Aber das Virus, ihr Lieben, das soll draußen bleiben. Das ist das Argument. Das ist der Sinn der Übung. Hier richtet sich gar nichts gegen dich, sondern wir richten uns gegen das Virus und wir wollen nicht, dass Menschen angesteckt werden von einem Virus, das tödlich wirken kann für Ungeimpfte. Mit der Flut, ein anderes Beispiel, sind aber auch viele Menschen viel enger zueinander gerückt. Wir sind zusammengerückt und plötzlich zählt das Wir. Im Streit ist es ja so, im Wir gegen ein Ihr streiten ist immer leichter als Ich zum Du. Weil man sich in der Gruppe besser verstecken kann und vermeintlich auch stärker fühlt, ist das Wir gegen das Ihr immer leichter, der Streit zu führen, als im direkten Kontakt. Aber die Kosten des Streits zahlen dann die vielen und nicht mehr unbedingt du alleine. Aber miteinander fördert Kooperation. Und in diesem Sinne schafft der Streit die Auseinandersetzung soziale Beziehung. Tatsächlich. Der Streit, die Auseinandersetzung schafft soziale Beziehung. Denn wer noch miteinander spricht, wer sich noch ernst nimmt, wer noch streitet miteinander, der zeigt damit, dass ihm der andere wichtig ist und nicht gleichgültig und dass nicht das Schweigen regiert und das Stummsein. Andernfalls entsteht Streitstau. Vielleicht hat der eine und andere schon einmal im Stau gestanden und wenn man im Stau steht, das ist Elend, denn im Stau geht es nicht vor und nicht zurück. Und je länger der Stau, desto schwieriger ist er aufzulösen. Und so ist es auch unter uns. Je länger der Stau der Sprachlosigkeit, desto schwieriger ist er aufzulösen. Und vielleicht hast du in einem Stau auf der Autobahn, auf der A45 steht man ja öfters rum. Vielleicht hast du da schon einmal gestanden und zwar ganz am Stauende und dann hast du Muffen. Weil da Leben ist gefährlich. Von hinten kommt Nachschub. Mit Tempo, mit Wucht. Und wenn du Pech hast, ist es ein LKW. Deswegen ist es wichtig, Stau aufzulösen. Und wie macht man das? Teile deine Gefühle im Gespräch mit, deine Befürchtungen, deine Hoffnung, deine Sorge. Sprich nicht nur über die Sache, sondern auch über deine Gefühle. Nicht indem du sagst, mein Gefühl ist absolut richtig und zu setzen, aber die Mitteilung dessen ist bedeutsam, wichtig, damit Stau sich auflösen kann im Gespräch. Die Mitteilung der Gefühle ist quasi das Öl zwischen den Argumenten, damit es wieder läuft, damit es geht. Und das bedeutet, hör unbedingt zu. Das Zuhören, ihr Lieben, das weiß ich, das weißt du. Das Zuhören ist anstrengender als das Reden. Reden, ihr Lieben, ist einfach. Vielleicht sagst du, ich bin aber einer, der nicht viel redet. Im Prinzip stimmt das. Reden ist einfach. Einfach drauf los. Zuhören, Argumente gelten lassen, verstehen lernen, sich einfühlen, sich was sagen lassen, das kostet echt Energie. Sie aufzubringen, ist aber ein Schlüssel der heilsamen Rede. Und deshalb frage nach. Was meinst du? Was denkst du? Wieso so? Ein Beispiel. Ich bin bei der Bundeswehr gewesen und ich erinnere mich daran, also ich habe es nie über den Gefreiten hinausgebracht. Und das, also einen Balken kriegt eigentlich jeder auf die Schulter. Ja, also muss nur dabei sein, dann kriegst du den. Gut. Was ich erinnere von dieser Zeit ist, dass wenn der Unteroffizier oder der Offizier oder wer auch immer kam, also unterster Dienstgrad, jeder kann dir was sagen, dann kam der zu dir und sagte dir einen Befehl, bringen Sie diese Kiste zum Panzer A. Und dann war ja eigentlich klar, was zu tun ist. Aber dann wurde gefragt, Gefreiter, wiederholen Sie den Befehl. Dann sagte ich, ich bringe die Kiste A zum, nee, die Kiste zum Panzer A. Und dann wusste der andere, jo, der hat mich verstanden. Ich finde dieses Prinzip gar nicht so blöd, weil mir aufgefallen ist, dass wir viel zu selten nachfragen und meinen, verstanden zu haben. Aber der andere hat möglicherweise überhaupt nicht verstanden oder was ganz anderes gehört oder was ganz anderes verstanden und schon sind wir auseinander und die Kiste landet am völlig falschen Ort. Noch ein letztes. Was ich dieser Tage immer wieder höre und ihr wahrscheinlich auch in der politischen Diskussion, man wird doch wohl noch sagen dürfen, was man will. Man wird das doch wohl noch sagen dürfen. Und was passiert mit diesem Satz? Er unterstellt eine Atmosphäre der Unterdrückung. Man wird doch wohl noch sagen dürfen, heißt nichts anderes als, du unterdrückst mich in meiner Meinung. Und schnell hat sich daraus die Legende der Überwachung und der Freiheitsberaubung entwickelt. Und ich möchte sagen, du darfst alles sagen, auch in der Gemeinde. Du darfst nur nicht erwarten, mit allem, was du sagst, Zustimmung zu ernten. Und darüber bin ich häufig überrascht, dass etwas gesagt und mitgeteilt wird und gleich gibt es Probleme, weil das Mitgeteilte nicht die Zustimmung findet. Aber der andere darf durchaus widersprechen. Und wer die Leitung hat und das Amt trägt und die Entscheidungsbefugnis übertragen hat, hat durchaus das Recht zu sagen, so wird es gemacht. Wir vergeben ja deswegen Leitungsmandate in der Gemeinde. Und damit meine ich jetzt nicht nur die Gemeindeleitung, sondern jeder Leiter, ob im Hauskreis, jeder Beauftragte in einer Funktion, die Menschen dort hinten an der Technik, die Leute an der Türbegrüßung, haben unser Mandat zur Ausübung ihrer Aufgabe. Und Respekt ist, das zu respektieren. Du darfst alles sagen. Du darfst nur nicht meinen, dass dir immer zugestimmt wird. Denn Widerspruch ist nötig, wenn wir ein Klima in der Gemeinde verhindern wollen, wo keiner mehr seine Meinung sagt und keiner mehr Kritik äußert. Dazu darf es nicht kommen. Damit ist längst nicht ausgemacht, wer im Recht ist, doch unterdrücken wir den Widerspruch, unterdrücken wir die Meinungsfreiheit. Und wer Tatsachen leugnet, er zwingt das Ende des Dialogs. Dieses Zitat gefällt mir sehr gut. Michael Friedmann in seinem kürzlich erschienenen Buch Streiten unbedingt. Geben wir Acht, dass sich in der Gemeinde nicht festsetzt, was sich in der Gesellschaft zu etablieren beginnt. Mir macht das Sorgen, dass es hineinschwappt auch in unsere Gemeinde. Und deshalb beschäftige dich nicht innerlich ganz praktisch mit deiner Erwiderung, während der andere noch spricht. Wie oft ist das so? Einer spricht und bei dir rattert nur, was sage ich dagegen, was sage ich jetzt, was sage ich jetzt? Du hörst überhaupt nicht zu. Das ist nicht heilsames Reden und ich komme zum Schluss. Ich sehe das rote Schild. Vielen Dank. Pass zum roten Schild. Sage an, wenn du nicht mehr folgen kannst und vielleicht geht es euch jetzt so. Den Punkt spare ich mir jetzt. Und das Letzte, wir ringen nach Antworten und finden dabei meist immer wieder neue Fragen. Und das kann auch etwas sehr Schönes sein. Eine heilsame Zunge ist ein Baum des Lebens, aber eine lügenhafte bringt Herzeleid. Wie wohl tut ein Wort zur rechten Zeit.
Vergangenen Zeiten, wer kann uns Menschen in die Zukunft leiten? Was bleibt als Hoffnung beständig im Wandel der Zeit? Wer kann den Boden für Neues bereiten, Herzen verändern und das Sichtfeld weiten? Einer, der immer schon da war und das bist nur du. Du bist der Zeitenverbinder, Herzensveränderer, der Gott unserer Väter, die Zukunft der Kinder. Du trägst in deinem Wesen das Beste der Zukunft.
seid. Du bist die Liebe zum Leben, du wirfst uns an Wegen, die Altes bewahren und Neues vertragen. Du bist der Anfang, der nach jedem Ende noch bleibt, bis in Ewigkeit.
Wir leben gern in den alten Wegen. Andere wollen die Welt mit Neuem bewegen. Wer zeigt uns, wie man das Ganze in Liebe versöhnt? Du kannst tausend Fäden verbinden, schreibst die Geschichte mit offenen Enden. Deine Weisheit wird oft erst am Ende für uns offenbar.
Du bist der Zeitenverbinder, Herzensveränder, der Gott unserer Väter, die Zukunft der Kinder. Du trägst in deinem Wesen das Beste der Zeit. Du bist die Liebe zum Leben, du rufst uns auf Wegen, die Altes bewahren und Neues vertragen. Du bist der Anfang, der nach jedem Ende noch bleibt.
Anfang und Ende, das A und das O, du bist die Mitte in der Zeit. Du bist Mensch, du bist Gott, bist das Leben im Tod, welche Liebe reicht so weit. Du bist die Zeitenverbinder, Herzensveränderer, der Gott unserer Väter, die Zukunft der Kinder. Du trägst in deinem Wesen das Beste der Zeit.
Du bist die Liebe zum Leben, du rufst uns auf Wegen, die Altes bewahren und Neues ertragen. Du bist der Anfang, der nach jedem Ende. Du bist der Anfang, der nach jedem Ende. Du bist der Anfang, der nach jedem Ende noch bleibt, bis in
der Predigt verschiedene Situationen in Erinnerung gekommen. Situationen, wo du Worte gesagt hast, die heilsam waren. Vielleicht auch Situationen, wo du Worte gesagt hast, die gewirkt haben wie so ein kleines oder größeres Feuer. Wir haben jetzt eine kurze Zeit der Stille, wo du für dich überlegen kannst, was kommt mir da jetzt? An was erinnere ich mich jetzt? Welche Situation steht mir vor Augen? Und ich lade dich ein, geh mit dieser Situation, was auch immer es ist, zu Jesus. Und gib ihm nochmal ganz neu deine Zunge, deine Worte. Der Heilige Geist ist so klug und so weise und er möchte uns helfen, heilsame Worte zu sprechen. Und nutzt diese Zeit jetzt, ihm nochmal ganz neu darum zu bitten, dass unsere Worte sind so heilsam wie ein Baum des Lebens. Und das kam in diesem Lied ja auch vor. Wir können Leben bringen, wir können Heilsames bringen mit unserem Sein und auch mit unseren Worten. Wir haben ein paar Minuten Zeit jetzt dazu und ich beende diese Zeit gleich mit einem Gebet.
aus Jakobus 3. Mit unserer Zunge loben wir Gott, unseren Herrn und Vater, und mit derselben Zunge verfluchen wir unsere Mitmenschen, die doch nach Gottes Ebenbild geschaffen sind. Segen und Fluch kommen aus dem einen und demselben Mund. Aber genau das, meine lieben Brüder und Schwestern, darf nicht sein.
Aus Kolosser 3: Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn jemand euch Unrecht getan hat. Denn auch Christus hat euch vergeben. Und aus Epheser 4: Lasst kein giftiges Wort über eure Lippen kommen. Seht lieber zu, dass ihr für die anderen, wo es nötig ist, ein gutes Wort habt, das weiterhilft und denen wohltut, die es hören.
Und aus Philipper 2, Vers 3 und 4: Weder Eigennutz noch Streben nach Ehre sollen euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil. Jeder von euch soll das Wohl des anderen im Auge haben.
Vater, welch ein heilsamer Segen kann von uns ausströmen, wenn wir jetzt alle, die wir hier sind, sagen, dass unser Mund und unsere Zunge von dir bestimmt werden. Und wir danken dir, dass du Gutes mit uns im Sinn hast. Und wir danken dir, dass du der Herr bist über alles in unserem Leben. Über unsere Gedanken, unsere Gefühle, über das, was wir mit unseren Händen tun, über die Schritte, die wir gehen und auch über die Worte, die wir sprechen. Danke, dass wir ganz und gar dir gehören dürfen und dass du durch uns wirken willst. Danke, dass du es uns zutraust, heilsam zu reden. Amen.
Mit Liebe. uns frei, einander zu lieben. Fülle uns neu mit deinem Leben. Tauch uns hinein in diese Fluten. Wasch uns ganz rein, während wir beten, Herr.
Bedingungslose Liebe, die alles trägt und nie vergeht, und unerschütterliche Hoffnung, die jeden Test der Zeit besteht. Es gibt ein Licht, das uns den Weg weist, auch wenn wir jetzt nicht alles sehen. Es gibt Gewissheit unseres Glaubens, auch wenn wir manches nicht verstehen.
Versöhnung selbst für Feinde und echten Frieden nach dem Streit. Vergebung für die schlimmsten Sünden, ein neuer Anfang jederzeit. Es gibt ein ewiges Reich des Friedens, in unserer Mitte lebt es schon. Ein Stück vom Himmel hier auf Erden, in Jesus Christus, Gottes Sohn.
Das Zentrum der Geschichte, er ist der Anker in der Zeit, er ist der Ursprung allen Lebens und unser Ziel in Ewigkeit, und unser Ziel in Ewigkeit.
Es gibt die wunderbare Heilung, die letzte Rettung in der Not. Es gibt Trost in Schmerz und Leiden, ewiges Leben nach dem Tod. Es gibt Gerechtigkeit für alle, für unsere Treue ewigen Lohn. Es gibt ein Hochzeitsmahl für immer, mit Jesus Christus, Gottes Sohn.
Er ist das Zentrum der Geschichte, er ist der Anker in der Zeit.
ist der Ursprung allen Lebens und unser Ziel in Ewigkeit. Und unser Ziel in Ewigkeit. Er ist das Zentrum der Geschichte. Er ist der Anker in der Zeit. Er ist der Ursprung allen Lebens und unser Ziel in Ewigkeit. Und unser Ziel in Ewigkeit.
Dieser Welt, du strahlst in unserer Nacht auf, leuchtest den Weg, lässt mich sehen. Herr, deine Schönheit lässt mich anbeten, ewig werd ich vor dir stehen. Ich will dich anbeten, will mich vor dir beugen, will dir sagen, du nur bist mein Gott. Denn du allein bist wirklich, du allein bist würdig, du nur bist vollkommen gut zu mir.
Das spricht uns aus dem Herzen. Vielen Dank, liebe Band. Und ich möchte heute ein besonderes Dankeschön sagen an Hanna, die auf einem Zwischenstopp zwischen Berlin und Lingen hier in Dortmund ist und uns mit ihrem Saxophon und ihrem Dasein so erfreut. Aber ein herzliches Dankeschön euch allen. Ja, jetzt so zum Ende dieses doch sehr bewegenden und bewegten Gottesdienstes habe ich noch ein paar Informationen. Und wir haben auch die Freude, jemanden kurz und kernig in ein neues Amt einzuführen. Ich bitte Christian Voss und Rainer Klute nach vorne. Der Rainer wird nämlich jetzt offiziell unser Neuer. So, und ich gehe mal rüber, weil ich habe die Maske jetzt unten gelassen.
Unser neuer Datenschutzbeauftragter. Genau, deswegen auch einen schönen guten Morgen von meiner Seite, auch an dich, Rainer. Schön, dich mal wieder hier zu sehen. Wir sehen uns sonst normalerweise immer nur über den Bildschirm in letzter Zeit oder hören uns am Telefon. Ja, der Datenschutz ist eine wichtige Sache, die wir bisher so, mal so bestritten haben, mal besser, mal schlechter. Wir geben unser Bestes, haben aber in der Gemeindeleitung gemerkt, nee, das ist nicht unser Thema, das kriegen wir nicht vollständig gestemmt. Und der Rainer ist ein Typ, der macht das total gerne, der macht das nämlich auch beruflich in der Firma, in der er arbeitet. Und wir haben Rainer in letzter Zeit auch schon öfter immer mal gefragt, wenn irgendwas war, wenn irgendwas nicht klar war. Und das ist total super, er ist nämlich total lösungsorientiert. Der sagt nicht einfach, nee Leute, das dürft ihr nicht machen, das geht nicht. Sondern er ist sehr daran interessiert, dass wir das, was wir machen wollen, auch machen können. Aber dann eben datenschutzkonform. Genau. Möchtest du noch zwei Sachen sagen vielleicht irgendwie?
Ja, ich kann das gerne nochmal unterstreichen, was Christian gerade gesagt hat. Also Datenschutz heißt nicht, ihr dürft nichts mit personenbezogenen Daten machen, sondern ihr müsst es richtig machen. Und ich denke, die allermeisten Sachen, die wir machen wollen, die können wir auch machen. Wir müssen bloß wissen, wie. Und da gibt es ein paar Spielregeln zu beachten. Und wenn ihr da irgendwelche Fragen habt, dann kommt auf mich zu und fragt mich einfach. Und ich habe auch vor, in der Zukunft, in der näheren oder mittler entfernten Zukunft, da mal ein bisschen Einführung zu geben, damit wir alle da gut Bescheid wissen und sehen, woran wir uns hier zu halten haben.
Genau. Und deswegen fühl dich auch frei, immer wieder den Finger in die Wunde zu legen, wenn irgendwo was nicht so richtig läuft. Wir versuchen das nicht persönlich zu nehmen, sondern als das zu sehen, was es ist. Ein lösungsorientierter Hinweis. Und wenn wir da alle an einem Strang ziehen, ist das doch super. Rainer, ich würde gerne noch für dich beten in diesem Amt. Wäre schön, wenn wir kurz alle aufstehen. Lieber Vater im Himmel, uns beschäftigen so viele Dinge in der Gemeinde und ja auch Dinge, die uns ja mehr so im Alltag und im Beruf beschäftigen, die aber auch hier in der Gemeinde wichtig sind, wie jetzt gesetzliche Bestimmung zum Datenschutz. Das ist nicht das Ding uns von uns allen und viele nehmen es als gegeben hin oder denken sich, sollen andere machen. Es ist gut, dass wir mit Rainer jemanden haben, der sich auskennt und der uns dabei unterstützen will, Gesetze richtig umzusetzen. Deswegen bitte ich dich, Herr, dass du Rainer immer wieder die richtigen Worte gibst und die richtigen Augen gibst, zu sehen, wo etwas nicht richtig läuft. Und ich bitte dich einfach um deinen Segen in diesem Amt. Sei du bei ihm und danke, dass wir ihn an unserer Seite haben dürfen. Amen.
Ja, herzlich einladen möchte ich euch zum Online-Gebet am Freitagabend um 19 Uhr. Es wird immer in den Mittwochsnachrichten auch erwähnt. Aber wir erleben in dieser Zeit wirklich ein Aufeinanderhören auch im Gebet und ein Miteinander-Eintreten. Das ist eine sehr, sehr schöne Erfahrung, auch wenn jeder zu Hause an seinem Computer sitzt. Eine herzliche Einladung, einfach mal daran teilzunehmen. Nächsten Sonntag gibt es einen besonderen Gottesdienst hier, der wird vom Teenkreis gestaltet. Und lieber Pierre, weil du jetzt nichts mehr heute zum Bujo erzählen kannst, was ja gestern war, bitte ich euch sehr, dass ihr das nächste Woche in das Programm einnehmt. Ich möchte gerne etwas hören davon und würde das gerne dahin verschieben. Außerdem werden nächsten Sonntag 2 Kinder gesegnet. Das ist ja auch immer eine besondere Freude. Wenn ihr gleich rausgeht, denkt daran, an dem Ausgang dort und auch in der Mitte hinten stehen Körbchen für die Kollekte. Die können wir ja nur in dieser Form einsammeln. Und für all die Arbeiten und die Dinge und Belange unserer Gemeinde brauchen wir die Kollekte und freuen uns, wenn ihr dort was reintut. Den Segen heute möchte ich, dass wir den gemeinsam sprechen und dass wir das so tun. Der Raimund hat ihn schon dorthin geworfen an die Wand, vielen Dank. Dass wir das so tun, dass ihr gleich aufsteht und das ist ja so mit du formuliert, dass ihr einfach überlegt, das spreche ich dem anderen neben dir, dem anderen vor dir zu, dass wir das uns so gemeinsam sagen und uns gemeinsam damit auch segnen und so gestärkt in die neue Woche gehen. Steht dazu bitte auf. Gott segne dich mit Verstand, um deine Zunge zu beherrschen. Ihr dürft mitsprechen. Okay. Nehmen wir den, der da steht, das ist besser. Okay, wir fangen nochmal an, das wird doppelt gut. Gott segne dich mit liebevollen und ehrlichen Gedanken. Gott segne dich, dass deine Worte wertvoll sind. Gott segne dich, dass die Worte, die du sprichst, Menschen zum Leben helfen. So segne dich Gott an jedem neuen Tag. Es segne dich der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Einen guten Sonntag und eine schöne Woche.